Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir mal eine etwas andere Podcast-Folge. Na gut, ich will den Mund jetzt nicht zu voll nehmen, aber es ist ein, wie soll ich sagen, Real-Life-Erfahrungsbericht. Sehr, sehr spannend auch für mich, was mein heutiger Gast zu berichten hat. Denn Philipp Kapser ist Außendienstleiter bei dem Unternehmen Multipont Wägetechnik in Waldkreienburg. Und er hat in den letzten Jahren durch Corona bedingt schon viele Erfahrungen mit dem Thema Videokommunikation im Unternehmen machen können. Und dazu auch einige spannende Einblicke, wie er mir im Vorfeld schon verraten hat, zum Thema neuartiger Einsatz von Videokommunikation im Vertrieb, in der Kundenansprache oder in der Kundenbetreuung. Kurz was zum Unternehmen Multipont, finde ich super spannend, weil ich habe noch nie von einem Unternehmen gehört. Ich bin jetzt auch nicht so stark im Maschinenbau oder in anderen Branchen in dieser Richtung tätig, aber ich fand es super spannend, als wir uns kennengelernt haben vor einiger Zeit. Denn Multipont ist Technologieführer für sogenannte Mehrkopfwagen. Was das ist, erklärst du uns hoffentlich gleich, Philipp.
Ja.
Und steht für Präzision und Effizienz beim Verwiegen von Lebensmitteln, damit keine Ressourcen verschwendet und Margen optimal genutzt werden. Spannendes Thema. Grüß dich, Philipp.
Grüß dich, Florian. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Oder zumindest.
Ja, gerne. Freut mich sehr. Darf. Sehr, sehr gerne. Bevor wir ins Fachliche einsteigen, habe ich noch eine kleine Überraschung. Eine kleine Überraschung im Sinne von, ich stelle am Anfang gerne drei Fragen. Kurz und knapp. Die gar nichts mit unserem Thema zu tun haben, sondern so ein bisschen, deine persönliche Seite beleuchten. Dann lass uns mal loslegen. Erste Frage, stell dir vor, du blickst eines Tages gegen Ende deines Lebens auf dein Leben zurück, von jetzt ausgehend, ne? Also, und sagst dir, Mensch, ich habe so viel in meinem Leben geschafft, ich hatte ein erfülltes Leben und wie toll, dass ich die eine Sache noch gelernt habe, die du jetzt noch nicht kannst. Was wäre das?
Boah. Was ich jetzt noch gelernt habe, ich lerne total gern. Also momentan beschäftige ich mich sehr, sehr stark mit KI. Das macht mir richtig Spaß. Aber für mich die größten Learnings sind eigentlich immer im Zusammensein mit meiner Familie. Ja. Wie geht man mit den Kindern um und sonstige Geschichten. Also ob man das jetzt als Learning bezeichnen kann, aber das macht Spaß. Spanisch würde ich ganz gerne noch besser können.
Ja. Da sind wir doch schon konkreter.
Etwas mehr als una cerveza, por favor. Ja, nee. Mein ganz großer Traum wäre, Russisch zu lernen, tatsächlich.
Oh, okay.
Ja, ich habe recht viele russischstämmige Freunde im Freundeskreis, Russland, Deutsche, die dann ursprünglich aus Kasachstan oder diese Anrainerländer waren. Und ich wollte in meinem zweiten Studium tatsächlich Russisch lernen als Fremdsprache.
Okay.
Da hat man vor der Einschreibung hat man so eine riesen Seite an möglichen Sprachkursen bekommen, von Mandarin über Türkisch bis Russisch, habe ich mir gedacht, Russisch, super geil. Zwei Wochen bevor das Studium losgegangen ist, hat man dann die Auswahl gehabt aus Französisch im fortgeschrittenen Kurs, ich hatte nie Französisch, oder Spanisch im Anfängerkurs. Und der Mangel an Optionen fördert die Akzeptanz, habe ich mal gehört.
Dann war es Spanisch.
Dann war es Spanisch.
Aber auch nicht. Ah doch, aber du hast ja gesagt, du kannst nur ein Bier bestellen.
Ja, es ist ein bisschen was hängen geblieben. Aber wenn man es nicht täglich braucht, und das ist ja so dieses Thema. Ich meine, bei uns die internationale Sprache ist schlicht und ergreifend Englisch. Und Spanisch hat halt meines Erachtens halt noch so diesen Schwierigkeitsgrad, dass das zum Teil sehr, sehr schnell gesprochen wird. Und da ist man dann als recht träger Mitteleuropäer tranquilo, por favor.
Ja. Das stimmt. Also ich auch wenn ich kein Spanisch spreche, es ist ja sehr viel aus dem Lateinischen zumindest nachvollziehbar. Und ich hatte Leistungskurs Latein sogar in der Oberstufe. Wenn ich es lese, kann ich mir ein paar Sachen zusammenreimen, aber ich verstehe noch nicht mal einzelne Wörter, wenn Spanier sprechen. Das ist alles meistens eine Sprachwurst. Also weil die einfach so wahnsinnig schnell sprechen.
Ja, ja.
Ja, sehr schön.
Ferrum ad astra, Latein.
Per ferrum ad astra. Ad astra ist es zu den Sternen.
Ja, das ist das Motto von Arnold Schwarzenegger. Durch Eisen zum Star.
Ja. Durch Eisen, ah ja klar. Zu den Sternen.
Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist.
Ja, bei mir ist es Gallia est omnia divisa in partes res quarum unam. Zack, das war's. Mehr kann ich. Das ist das De Bello Gallico von Cäsar. Du musst mir die erste Seite auswendig lernen und das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Also, okay. Außer dumme Sprüche wie in vino veritas und quarum unam. Ja. Wie war das noch? Ja, also so, klar. Aber es kommen, meine Kinder hatten, ich habe sie ganz furchtbar beraten in der Unterstufe, gesagt, ach, Latein ist zwar ein bisschen schwierig am Anfang, aber dann ist Französisch und Englisch ein Kinderspiel. Sie haben mich verflucht dafür. Sie haben es gehasst. Sie hatten dann zwar die Basis natürlich für meine Tochter hatte Englisch und keine weitere Fremdsprache, mein Sohn auch, die hat nur Englisch gemacht. Aber sie hatten halt nicht die Erfahrung wie ich, dass ich hatte sogar Altgriechisch mal ein Jahr als AG aus Spaß, kann aber gar nichts mehr. Aber im Französischen und wie gesagt auch hier und da Spanisch oder Italienisch kann man sich halt ein paar Sachen noch ableiten. Ja. So, kommen wir zur zweiten Frage. So, Kopf ganz weit auf, ganz kreativ. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wirklich keine Rolle, weil ich finde, bei einigen Antworten meiner Gäste, die begrenzen sich selber zu sehr. Aber wenn Geld, also es wäre völlig egal, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten? Sowohl inhaltlich, aber auch physisch. Also wo würdest du gerne sein und wo würdest du gerne arbeiten?
Okay, wenn Geld gar keine Rolle mehr spielt, dann müsste ich ja sehr wahrscheinlich nicht mehr arbeiten.
Sagen wir so, wenn dir jemand sehr viel Geld bietet, dass er sagt, pass auf, mach deine Lieblingstätigkeit und wir statten dir, egal wo du willst, einen wunderbaren Arbeitsplatz aus.
Dann würde ich schauen, dass ich mit Sport mein Geld verdiene. Das wäre Powerlifting.
Okay. Würde ich
mit Powerlifting mein Geld verdiene. Tatsächlich, ja.
Bin da krass, jetzt dann zwar
mittlerweile etwas schon fast alt dafür, aber das würde ich, das wäre so mein Thema. Alles am Kraftsport. Ja. Würde ich damit mein Geld verdienen.
Das ist super spannend. Und egal wo, nicht jetzt irgendwo in Spanien am Meer oder egal wo, Hauptsache Powerlifting.
Ich bin glücklicher Franke, ja, Gott sei Dank, ein Frank. Also ich möchte da auch nicht weg. Ich war jetzt in den letzten Jahren unglaublich viel unterwegs, auch mal eine Zeit lang in den USA. Mein Vater war Teile der Verwandtschaft weltweit verstreut, aber ich komme wirklich immer wieder gerne zurück. Das wäre, also wenn ich es mehr raussuchen könnte, würde ich zweimal am Tag trainieren, gut essen. Genau, das wäre so mein Leben.
Ja, spannend. Mit dem nach Hause zurückkommen kann ich gut nachvollziehen. Wir sind sehr viel unterwegs. Das wird auch nicht weniger, weil unsere Kinder jetzt erwachsen sind, kommt es auch noch dazu, dass wir immer mehr auch Vacations machen. Sei es, eine Freundin von uns hat hier in der Eifel ein Ferienhaus, dass wir dahin fahren für eine Woche. Aber mein Wunsch ist halt, oder mein Ziel in den nächsten Jahren ist halt mal so 3 Monate Spanien oder Südfrankreich im Frühsommer von da aus arbeiten. Aber dieses nach Hause kommen, ein Zuhause zu haben, wo du verankert bist. Ich bin in meinem Leben noch nie weggekommen aus der Eifel hier. Also das Witzige ist, als ich erstmal ausgezogen bin ich eine halbe Stunde entfernt von meinen Eltern Richtung Köln gezogen, ins Ahrtal. Und mit jedem Umzug bin ich, ohne dass ich es wollte, immer wieder näher zurückgezogen. Ich würde niemals zum Ort, wo meine Eltern wohnen oder meine Stiefmutter mittlerweile nur noch wohnen wollen. Aber ich merke einfach, das hier, die Eifel, ist meine Heimat. Deshalb kann ich es absolut nachvollziehen, dass man da einfach verwurzelt ist und bleiben möchte. Ne?
Ich habe es immerhin ganze 300 Meter von meinem Elternhaus weggeschafft.
Oh.
Lass es 400 Meter sein, aber es sind jetzt 2 Straßen, also ja, eine Straße. Die Straße weiter und dann einmal links abbiegen. Hat sich so ergeben. Bin ich auch ganz froh drum. Ist schön, wenn man die Verwandtschaft da so ein bisschen in der Gegend hat. Ist auch mit den Kindern super praktisch. Bin da super glücklich. Gibt natürlich überall schöne Orte. Ich finde Saarburg, Trier, die Ecke finde ich wunderschön. Aber nach wie vor, ich bin liebend gerne zu Hause.
Ja, das hat witzigerweise meine Schwägerin, mein nächst jüngerer Bruder und seine Frau, die haben letzten Oktober Nachwuchs bekommen und einen Monat vorher sind sie von München zurück nach Ansbach gezogen. Ich war vorhin in Ansbach. Ich finde, Ansbach ist jetzt in der Innenstadt eine schöne Stadt, außenrum jetzt nicht so. Das ist ja alles zerbombt worden und leider nicht so schön neu aufgebaut worden. Aber was ich auch spannend fand, für mich wäre es überhaupt nichts, die wohnen 2 Häuser entfernt von seinen Schwiegereltern. Und da ist halt immer Open Door. Und für ihn ist das okay, für meine Schwägerin auch, für mich never ever. Also auch meine Frau, wenn man, also meine Eltern, wie gesagt, 10 Minuten entfernt von uns. War jetzt auch nicht so, dass wir dauernd da hingefahren sind. War mir aber dann manchmal auch schon zu nah. Meine Schwiegermutter wohnt in Köln. Ich kann mir das niemals vorstellen. Aber es kommt halt auch darauf an, wie man aufgewachsen ist, ne? Wahrscheinlich.
Ja, wir haben ja im Endeffekt alles direkt vor der Haustür. Ich wohne 3 Häuser neben der Gemeinde. Laufweg zum Kindergarten und Grundschule sind 3-4 Minuten. Wir haben ein Flussbad. Das ist so Laufweg 6-7 Minuten vom Haus entfernt. Schräg hinter unserem Haus ist das Pfarrheim. Da ist gefühlt im Sommer jede Woche irgendein anderes Festchen. Also so Vereine ist ja bei uns auch ein recht großes Thema. Da gibt's vom Gartenbauverein über alles Mögliche. Und wenn man da im Sommer mal eine Bratwurst oder ein Bierchen haben will, dann läuft man aus dem Haus raus, ums nächste Haus herum, bedient sich und läuft wieder zurück. Also das ist einfach super entspannt.
Ja, kenne ich auch von uns aus dem Dorf. Wir haben knapp 900 Einwohner und letzter Stand war 12 Vereine. Es gibt jetzt zwar nicht mehr so viele Festen wie früher, Festivitäten, aber das war eine Zeit lang wirklich so, dass da ab Mai so jedes zweite Wochenende, okay, haben wir jetzt Bock am Sonntag zu kochen? Nee, dann lass uns mal auf den Sportplatz oder dahin gehen, da gibt's doch dann bestimmt Salatbuffet und irgendwas. Genau. Ja, das schätze ich auf dem Land halt auch sehr. So, last but not least, damit wir uns zum Thema kommen, letzte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnet und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen? Muss also nicht jemand sein, der noch lebt oder verstorben ist, völlig frei.
Boah. Da gibt es relativ viele bekannte Persönlichkeiten. Okay. Bei mir wäre es wahrscheinlich von Mises gewesen. Österreichische Nationalökonomie. Also Ökonomie, okay, ist so ein bisschen ein Hobby von mir. Einfach mal so ein bisschen Austausch, wie er die Welt sieht, wie er sieht, wie die Welt funktioniert. Kann ich nur empfehlen, jeden Mal ein bisschen mehr in das Thema österreichische Schule der Nationalökonomie reinzuschauen. Super interessant.
Mhm. Krass, habe ich noch nie von gehört. Also, aber hey, spannend, jeder hat andere. Oft, ich sag mal, auch ein bisschen altersbedingt. Bei Jüngeren kommen dann so Sachen oder so Persönlichkeiten, ja, Steve Jobs. Klar, der Klassiker, Barack Obama und so, das sind häufige Antworten gewesen, wirklich häufige Antworten. Und ich kann auch nachvollziehen, manche sagen mir, oh Gott, ich habe keine Ahnung, weil mir würde es genauso gehen. Also Frage 1 und Frage 2 kann ich ja sofort beantworten, Frage 3 wüsste ich jetzt gar nicht. Ja. Also ich, keine Ahnung.
Was ich auch ganz, ganz, ganz toll finde, sind Leute, die einfach in ihrem Bereich absolut exzellent sind. Also die meisten Sportler, und es ist mir vollkommen egal, welche Art von Sport. Ich finde so dieses Mindset unglaublich spannend. Es ist wurscht, ob du jetzt dich da mit einem Magnus unterhältst, der jetzt x-facher Schachweltmeister geworden ist, oder Usain Bolt oder sonst was, aber ich finde diese unglaublich fokussierte Art von Mensch, die finde ich super, super spannend. Das ist, ich weiß ja, das ist so diese ein, zwei Synapsen, die ein bisschen anders gestellt sind als der normale Durchschnittsmensch. Und interessant, so diese Perspektiven da
sich mit reinzuziehen. Ja. Und du kriegst halt auch Inspirationen. Also mich hat es jedes Mal fasziniert. Wir haben jetzt seit 2018 ziemlich regelmäßig, bis 2020 sogar sehr häufig, meine Frau und ich zusammen, Seminare besucht, Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann auch teilweise Vertrieb, Unternehmensaufbau und solche Sachen. Und klar, jemand, der da vorne steht und sich verkauft, auch in einem Seminar, das ist natürlich immer ein bisschen überhöhter, als er wirklich lebt. Aber trotzdem, die Denkweise finde ich immer spannend, wie auch Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig bekannt, aber wie du schon sagst, in ihrem Bereich exzellent sind und erfolgreich sind, was die für Denkmuster haben, für ein Mindset haben und eine Herangehensweise an Dinge. Ich finde, das ist immer wahnsinnig spannend und inspirierend. Und das kannst du aus allen Bereichen haben. Also die einzige Persönlichkeit, die mir zum Beispiel eingefallen wäre, das muss ich gerade dran denken, weil nächste Woche werde ich sie witzigerweise seit Jahren zum ersten Mal wieder sehen, ist Steve Lukather, der Gitarrist von Toto. Das sagen die meisten auch, hä? Steve, also Toto, das wissen die meisten nicht, jetzt wird es ein bisschen exotisch, aber muss ich jetzt mal erzählen, Toto hat alle also nicht alle, aber von allen möglichen großen Weltstars der USA. Also es gab in den 80ern so eine Hollywood-Szene. Ja. Also die LA-Studio-Szene war so ein, es gab Europa, ein paar Insider-Sachen in Deutschland auch. Also Queen hat ganz viel in München produziert. Dann gab es halt England, London und dann gab es halt New York und L.A. Und dann gab es in L.A. natürlich in Hollywood noch ein paar besondere Studios. Und diese ganzen absoluten High-Class-Pop, Rock, also alles, was wirklich riesengroße Namen in den 80ern war, das ist in dieser Szene in L.A. zum überwiegenden Teil produziert worden. Und ganz, ganz viel, wenn es nicht Künstler waren, die eine eigene Band hatten, wurde von Toto gespielt. Also das heißt zum Beispiel reihenweise, nicht alle Alben und nicht alle Songs, aber reihenweise große Hits von Michael Jackson. Da hat Steve Lukather die Gitarrenparts gespielt und nicht einfach nur gespielt, sondern erfunden. Ne? Also es gibt so ein paar markante Riffs wie von Beat It, da weiß ich es nicht mehr, aber alles andere hat er erfunden. Das Riff hatte, glaube ich, Michael Jackson im Kopf, aber er hat es gespielt. Das Solo hat Eddie Van Halen gespielt. Alle denken immer, weil Eddie Van Halen das Solo gespielt hat, das Legendäre, hat er alles, nee, hat er gar nicht, hat alles Toto gemacht. Und es gibt jetzt ganz viele YouTube-Videos, Interviews mit Steve Lukather, bis auf den Keyboarder von Toto, David Page, sind ja die anderen mittlerweile auch nicht mehr am Leben. Und dann erzählt er so, was die gemacht haben. Das ist krass, der hatte teilweise 3 Trucks mit Equipment, die in L.A. die ganze Zeit unterwegs waren. Der eine in dem Studio, wo er gerade war, der nächste noch im letzten Studio beim Abbauen und der dritte war dann schon im nächsten Studio zum Wiederaufbauen. Und der kam teilweise in Studios rein und er wusste gar nicht, für wen er jetzt spielt. Rein in den Aufnahmeraum stand sein Equipment, Tape lief ab, er hörte den Song einmal durch, okay, ich spiele was, hat einmal durchgespielt, für wen war das jetzt? Ach, das war jetzt hier für, was weiß ich, Tina Turner oder, ah ja, cool, ist sie denn heute da? Nee, heute nicht, ja, dann beim nächsten Mal, tschüss, zack, weiter.
Also das ist schon total cool, wenn krass. Du so gut bist, dass Logistik dein begrenzender Faktor wird.
Genau, und ich habe solche Leute auch, Steve Lukather habe ich kurz mal auf der Musikmesse, der lief an mir vorbei, gesehen, außer auf Konzerten, aber ich habe mit solchen Profis, die unbekannt sind, aber trotzdem so Jobs gemacht haben, auch schon zusammengearbeitet und gesprochen. Und das finde ich halt krass, wenn einer reingeht in ein Studio, einen Song einmal hört. Ich kann es nachvollziehen, weil zum Teil kann ich es auch, aber ich kann es natürlich nicht so spielen wie er. Und dann einfach drauf, zack, los und dann was raushaut, was zu einer Ikone wird. Und dann sogar vergisst, Rechnung zu schreiben, weil er so viele Jobs an einem Tag gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich heute gespielt. Wir waren ja damals auch immer so ein bisschen bekifft und gekokst haben wir auch. Das ja jetzt so mit Mitte 60 kann man das ja dann mal erzählen. Und dann ist mir später aufgefallen, boah, ich habe jetzt eine 500.000 hier irgendwo an Gagen gar nicht in Rechnung gestellt. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich gespielt habe. Also unfassbar. und dieses unfassbare Können auf den Punkt als Band. Also viele denken ja auch, gerade Michael Jackson, viele Sachen werden programmiert. Ging damals schon, aber war es nicht alles. Die waren so unglaublich gut, dass die wie ein Metronom gespielt haben. Und
da merkt man mal, es gibt so allem ein Level. Und wenn jetzt ein normalsterblicher Mensch, der ist vielleicht hier unten, ja, jemand, der das so semi-professionell macht, ist hier oben, aber dann gibt es doch mal eine ganz, ganz, ganz große Gap dann zu den Leuten, die da wirklich exzellent sind. Und das ist das Spannende.
Absolut. Und die reden auch nicht über, also Steve Lukather redet im normalen Interview, es sei denn, wird gefragt, nicht über die Technik, seine Gitarren oder sonst was oder Musiktheorie, sondern das ist diesen auf einem ganz anderen Level. Da geht es um Gefühle, um sich reindenken. Und das ist ja genauso bei Vertriebs, bei Ökonomie und sonst was. Bei Leuten, die richtige Cracks sind, die reden gar nicht mehr über das Werkzeug, sondern die reden über Visionen, die reden über Pläne und Dinge, die sie noch machen wollen. Das finde ich halt total spannend, weil das Handwerkszeug, das können sie ja. Warum soll ich darüber reden? Warum soll ich mir Gedanken darüber machen? Das finde ich sehr spannend. So, Podcast zu Ende. Fast. Naja, mit 18 okay. Minuten. Ja, ist gut, mach noch einen. Naja, ja, was mich ja wahnsinnig interessiert, wir haben uns ja vielleicht kleine, ganz kurze Vorgeschichte, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr im Herbst bei einem, Hidden Champions Inner Circle Treffen. Das vom Markus Mills, den ich ja sehr schätze, organisiert wird regelmäßig und da durfte ich einmal auch Mäuschen spielen dabei sein, einen kleinen Vortrag zu meinem Thema halten. Und da fand ich schon super spannend, wie du in der Vorstellungsrunde so ein bisschen über euch, euer Unternehmen gesprochen hast und auch sagtest, dass ihr da schon, du sagst immer, ja, so viel haben wir noch gar nicht gemacht, aber ich finde, das ist für ein deutsches Unternehmen schon sehr viel, was ihr gemacht habt, im Bereich Videokommunikation Erfahrung gesammelt habt. Erzähl doch mal kurz ein bisschen, was so da euer Einstieg war und wie ihr darauf gekommen seid.
Der Klassiker momentan halt einfach Corona. Das ist so die Hauptausrede, weshalb man sich grundsätzlich auch mal mit Kunden nicht face-to-face unterhalten muss, sondern eben auch per Teams. Auf einmal ging es, musste gehen. Jeder musste irgendwo eine Webcam mit aufbauen. Und dann hat man da ein bisschen mit angefangen. Ich sage jetzt mal, wenn wir in der ganz normalen Anfrage mit Sinn, merkt man schon, dass sich unser Verhalten massiv geändert hat. Von vorher immer rausfahren zu jetzt unterschiedliche Kommunikationskanäle für die richtige Zeit, für die richtige Stimmung dann auch mitnutzen. Ja? Wir nutzen Teams, oder ich persönlich nutze auch Teams sehr, sehr stark fürs Erstgespräch. Ich betreue dann auch internationale Kunden. Ich kann jetzt nicht einfach mal schnell für ein Erstgespräch nach Griechenland fliegen. Also könnte schon, das mache ich 2-3 Mal. Und dann wird mein Geschäftsführer mal fragen, ja, ob ich denn meinen Urlaub schon abgebaut habe. Und das Schöne ist, in dieser Videokommunikation, du hast die Möglichkeit, dass du parallel was vorbereitest. Das kannst du in einem persönlichen Gespräch nicht so gut machen. Du kannst mitschreiben, du kannst im Hintergrund irgendwelche Kurzsequenzen aus irgendwelchen anderen Beispielanwendungen mit rausziehen. Das geht oftmals vor Ort nicht gar so flüssig. Und ich nutze das eigentlich ganz gern. Was will man denn im Erstgespräch? Du willst erstmal Vertrauen aufbauen. Du willst erstmal einen professionellen Eindruck von dir selbst als Person machen, weil du musst ja verkaufst ja auch irgendwo auf einer persönlichen Ebene. Du musst dich erstmal als Person beweisen. Das nächste ist, du brauchst eine Kurzvorstellung vom Unternehmen, dass sie erstmal grob wissen, mit wem spricht man da überhaupt, wenn sie noch gar keine Kontakte gehabt haben. Da muss auch eine vernünftige Präsentation vom Unternehmen dabei sein. Ganz kurz, aber prägnant. Und das dritte ist dann auf Referenzen, auf Beispiele und so weiter und so fort eingehen. Das ist jetzt so der erste Part. Und das zweite, was wir immer öfters machen, ist Versuche, die wir dann auch per Video begleiten. Wir sagen ja immer, dass das Hybrid ist. Wie schaut so ein Versuch aus und warum müssen wir das überhaupt machen? Wir sind in einer Wettbewerbssituation mit anderen Anbietern. Dadurch, dass wir Technologieführer sind und auch im Premium-Segment angesiedelt, sagen wir können das natürlich ein bisschen besser. Aber was ist ein bisschen besser? Wie wirkt sich das für den Kunden aus? Ein bisschen schneller, ein bisschen genauer, hat dadurch mehr Marge. Und wir können ja sehr viel erzählen im Vertrieb, aber Beweis ist halt einfach besser. Dann nehmen wir die Produkte von dem Kunden, bauen eine Anlage mit auf, haben dann einen standardisierten Ablauf, wie wir diese Versuche durchführen und machen das dann eben in Persona. Jetzt ist das natürlich immer ein Riesenaufwand, so eine Anlage, die teilweise 5 Meter hoch ist, für eine einzige Versuchsdurchführung mit aufzubauen. Das sind ja auch Kosten da dahinter, Mannstunden und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist ein bisschen ineffizient, ja. Und was machen wir mit Kunden, die jetzt eben nicht für einen Versuch in den Flieger gehen können? Dann haben wir angefangen, dass wir dann eben Kameras mit aufbauen und dann anstatt einen Tag, dann vielleicht 2-3 Tage diesen Versuchsaufbau mit haben, andere Kunden mit einladen und das dann eben ein bisschen mit breiter streuen. Also das ist was, das machen wir immer öfters, das kommt auch gut an. Man muss sich jetzt nur ein bisschen überlegen, wie man das noch ein bisschen nach außen trägt, ob man da jetzt noch gewisse Pipeline mit aufbaut, ob man über LinkedIn Kalender auf der Website, wir planen jetzt eine Versuchsvorführung für das und das Produkt. Das sind so die Themen, die dann jetzt da noch kommen müssen, dass das einfach ein bisschen professioneller mit ist. Und vom Aufwand her hält sich das super in Grenzen. Die Kameras, das sind reine kleine Streaming-Cams, die wir dann über OBS dann einfach in einem Bild zusammenwerfen. Und ich laufe dann, der Kollege läuft dann mit einem Tablet in der Hand rum und der Kunde sagt, okay, ich will mir jetzt das da angucken, wie das Produkt genau dahin geht. Alles klar, dann läuft er dahin, zeigt ihm das, hat dann meistens ein Noise-Canceling-Headset mit auf, weil es ist halt einfach sehr laut teilweise und kommentiert dann und erklärt dann mal damit. Ja. Was wir in der Vergangenheit auch schon mal gemacht haben, das war dann eben so eine, in Anführungszeichen, hybride Inhouse-Show. Wir haben eine Gesamtlinie mit aufgebaut für einen gewissen Anwendungsfall, mit ein paar Partnern, Kunden mit eingeladen und dasselbe dann eben dann auch nochmal in hybrider Form dann auch gemacht. Dann eben im Endeffekt ein übertrieben großes Teams-Meeting und dann da auch die Anlage nochmal erklärt und vorgeführt. Und das Feedback ist einfach positiv. Die Kunden wollen einfach sehen, wie so eine Anwendung mit ihrem Produkt ausschaut. schlicht und ergreifend. Absolut. Schlicht und ergreifend. Für die sind die Maschinen, über die ihre Produkte produziert werden, gar nicht so vorne mit im Kopf. Die kümmern sich um Themen wie Rohmaterialhandling, Logistik, Mitarbeiter und sonstige Geschichten. Wie die einzelnen Prozessschritte mit ausschauen, das ist da nicht so vorne mit dabei. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass die das mal sehen. Und auch diese Unterschiede, die man dann vorher nur vertrieblich oder mit einer PowerPoint erklärt hat, dann auch mal in Anführungszeichen in live dann auch sieht.
Ja, also das ist ja genau der Punkt, was ich merke, was wahnsinnig gut ankommt, dieses sein Angebot, sein Produkt erlebbar machen. Ich meine, ich habe es tagtäglich bei Erstkontakt mit Neukunden, sitze ich nicht im Büro, sondern bin natürlich hier im Studio. Und allein im normalen Gespräch, wenn wir noch gar nicht aufs Thema eingehen, kriegen die ja schon live mit, wenn ich Kameras umschalte und wie das Ganze nachher aussieht. Und das Gleiche in Grün ist es ja auch, wenn du kein Studio mit allem drum dran als Angebot hast, sondern du verkaufst ein Produkt und sagst, ich schalte mal kurz jetzt schnell rüber hier, zack, bumm, da gucken sie sich mal das an und so weiter und so fort. So spielerisch eingebaut ins sogar auch Erstgespräch, also das haben wir auch bei unseren Kunden zum Teil, die im Erstgespräch schon, sag ich mal, nicht die ganz große Hafenrundfahrt machen, aber so die mittelgroße und da einfach sich auch schon massiv vom Wettbewerb, von Mitbewerbern absetzen können, weil die sowas halt nicht machen. Also sehe ich absolut.
Ich meine, wenn wir uns jetzt mal ich spreche jetzt einfach mal ein bisschen für den Maschinenbau in Deutschland. Wenn wir uns mal den Maschinenbau in Deutschland mal angucken, wir sind ja keine Kostenführer. Wir sind ja nicht die günstigsten. Wir machen ja nicht alle Masse ohne Ende. In der Regel sind wir irgendwie Nischenanbieter oder man hat sich mit irgendwelchen Merkmalen differenziert. Also preislich dann meistens darüber. Das fand ich mal von Jordan Belfort, dem Wolf of Wall Street, da habe ich mal einen Podcast angehört und das ist hängen geblieben. Also jetzt nicht der Drogenkonsum, sondern die anderen Themen. Er hat gesagt, du musst als Person überzeugen, als Unternehmen und der Prozess muss passen. Was meint er mit Prozess? Beispiel, wenn ich jetzt ein Premium-Auto kaufe, dann werde ich auch Premium behandelt. Jede Interaktion ist Premium und beweist dadurch implizit, dass ich als Person und als Unternehmen auch Premium bin, weil das eben Teil der Wahrnehmung des Kunden in der Interaktion ist. Und von daher finde ich das schon gut. Finde ich das schon gut, weil man sich dann eben auch selbst und das Unternehmen sowie das Produkt direkt in der ersten Kommunikation dann gleich abheben kann. Ja, ist wichtig.
Das ist ja auch, weißt du, du kannst ja auch nicht, und das habe ich zum Beispiel eine Zeit lang, als wir angefangen haben, vor ein paar Jahren in der Corona-Zeit, sag ich mal, mehr rauszugehen und Unternehmen zu unterstützen, haben wir vor allen Dingen das Thema Online-Trainings und Online-Programme für Trainer, Coaches, Berater anvisiert. Und ich habe mich immer wieder gewundert, es gibt erfolgreiche Vertreter in dieser Liga, die hochpreisig verkaufen mit einer unglaublich schlechten Online-Präsenz. Also wo ich mir denke, das grenzt fast schon an Unverschämtheit. Und die gibt's immer noch. Und die dann gerade auch, wenn es zum Beispiel um Verkaufstraining geht, lange Zeit auch gesagt haben, ist ja auch völlig egal. Der Inhalt ist wichtig, also Content ist King. Das außenrum ist ja alles, ist ja wurscht, weil die Leute wollen ja bei mir wissen und. Ja, aber das hat sich gewandelt in den letzten Jahren und jetzt nicht, weil ich das so sage, sondern weil ich es immer wieder höre und für mich ist auch völlig logisch, weil wie du schon sagst, wenn ich ein hochpreisiges Premium-Angebot kaufen möchte und derjenige sitzt da mit einem 0815-Headset vor seiner eingebauten Webcam, die von unten in seine Nasenlöcher zeigt, alle 2 Sekunden ändert sich das Licht, weil ne, von draußen die Sonne scheint mal nicht. Ich verstehe ihn kaum, ich sehe ihn kaum und dann will er mir ein Produkt vielleicht im 6- oder 7-stelligen Bereich verkaufen, da bildet sich bei manchen Leuten sowas, ich glaube kognitive Dissonanz heißt das, also der Kopf sieht zwar, der Kopf hört zwar die Zahlen, Daten und Fakten, aber der Bauch sagt, soll ich dem jetzt echt vertrauen? Also der will mir was Teures verkaufen, sagt, wir bieten Qualität und schafft es noch nicht mal in einem Videocall vernünftig auszusehen. Das hat vor 4, 5 Jahren noch keinen interessiert, aber das ist einer der Hauptgründe, wenn uns Kunden ansprechen, im Vertrieb, im Kundenkontakt auch, warum sie sich da auf ein anderes Level heben wollen, weil sie sagen, es sind ja auch keine Anbieter, die jetzt, sag ich mal, über den Preis verkaufen, also das ist ja auch außerhalb des Maschinenbaus ganz häufig in Deutschland, sondern über Qualität und die dann einfach erkannt haben, wir können jetzt nicht Qualität, weil wir ja eh teurer sind als Fernost und Co., verkaufen wollen, uns aber, sag ich mal, naja, so wie ein Außendienstler in Flipflops und Jogginghose, habe ich letztens einen schönen Beitrag drüber gemacht, der irgendwie völlig die Decke gegangen ist. Kann ich auch nicht, Mann. Ich gehe auch nicht, wenn ich rausgehe als Außendienstler in so Schlabberklamotten und verkaufe Produkte für 6-7-stellig. Ne? Und da findet zum Glück langsam, aber so ein bisschen ein Wandel in Deutschland statt.
Ja, ich finde, die Diskussion, die geht auch noch ein bisschen weiter. Also das ist ja nicht nur in Anführungszeichen ein Videomeeting oder eine Produktpräsentation. Ich finde auch solche Sachen wie Webinare, Seminare, solche Geschichten, die dann auch Kunden ziehen. Das steht bei uns auch auf der Agenda. Da es bei uns momentan sehr, sehr viele Modernisierungsmaßnahmen gibt, Aufbaustrukturen, alles zu gegebener Zeit, aber das wird kommen. Wo ich mir immer überlege, Kosten pro Lead. Wir haben erfahrungsgemäß im Maschinenbau scheuen wir nicht Hunderttausende von Euro in den Ofen zu werfen, um auf einer Messe auszustellen. Und es muss alles tipptopp, super toll sein. Aber wenn man dann überlegt, ich will jetzt mal 2.000, 3.000, 4.000 Euro investieren, um sauber Webinare oder so aufzuarbeiten, da fängt dann an, dass dann die Diskussion losgeht. Also ich spreche jetzt nicht von hier, sondern es ist so diese allgemeine Stimmung, wo man so ein bisschen im Austausch auch mit anderen Kollegen hat. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es noch ein bisschen am Alter bei mir, aber ich verstehe das einfach nicht. Auf der einen Seite haben wir 1.500, 2.000 Euro pro Lead und da kostet das ganze Setup so viel wie ein Lead auf einer Messe. Das macht für mich ökonomisch 0,0 Sinn.
Ja. Absolut. Aber das hat mit ganz viel Unwissenheit zu tun. Erstens, weil den meisten gar nicht bewusst ist im Vertrieb, dass Video halt nicht schöne Filmchen aus dem Marketing sind oder mal eben eine Absprache, sondern ganz andere Dinge möglich sind. Die Ideen, also die Formate, die Einsatzgebiete, die Prozesse kennen Unternehmen nicht. Also das ist mal die Hauptarbeit bei mir mittlerweile, zumindest bei LinkedIn oder auch teilweise, wenn ich bei Veranstaltungen spreche, ist aufklären. Und du hast es ja selber erlebt. Du hast es ja live erlebt bei unserem Treffen da. Ich sag mal, das Durchschnittsalter war wesentlich höher als bei dir und bei mir. Also schon erfahrene Vertreter, hauptsächlich, glaube ich, Vertriebsleiter, ein bisschen Marketing, ein ehemaliger Geschäftsführer, Maschinenbau, fast alle. Und ich würde mal sagen, Durchschnittsalter war Mitte 50. Die haben große Augen gemacht. Also wir sind ja, glaube ich, auf LinkedIn erst auch zu sprechen gekommen, haben sie auch alle nicht so auf dem Schirm gehabt, wie wichtig das mittlerweile ist. Und dann beim Thema Videokommunikation. Ich habe einige im Nachgang noch angeschrieben und sagten, also es war echt ein Augenöffner für sie. Weit über jegliche Vorstellung, die sie jemals hatten, was man machen könnte. Aber jetzt fängt der Prozess an, bei ihnen zu überlegen, okay, ne, wo können wir hingehen, was können wir machen? Und die meisten sehen halt nicht wirklich den Nutzen dabei. Wie du schon sagst, Kost pro Lead ist die eine Sache, aber es gibt ja noch viele andere Dinge. Ne? Also bestehende Kosten zurückfahren, Reisekosten, mehr Menschen erreichen. Vor allen Dingen überzeugen, viel schneller Vertrauen aufzubauen. Viel, viel schneller. Gerade jetzt in der Situation, wo die Wirtschaft ja wirklich nicht gerade boomt wie bescheuert, ist es ja umso wichtiger, dass deine Kunden an dich glauben und dir vertrauen. Ne? Und dann ist auch ganz viel Wertschätzung. Also ich akzeptiere keine Anfragen mehr für Videocall oder ich sage das auch Leuten direkt, wenn mir welche was verkaufen wollen. Es kommen immer wieder Anfragen, weil Firmen dann denken, okay, sie können mit uns kooperieren in irgendwelchen Bereichen, Software oder sonst was. Und da habe ich irgendwann auch gesagt, Leute, also ihr wollt mit uns zusammenarbeiten und ihr habt vor ein paar Wochen wieder einen Anbieter von einer Videosoftwarelösung. Ich kann dich kaum verstehen, dein halbes Gesicht wird hier von deinem virtuellen Hintergrund verschluckt, weil er im Großraumbüro saß, wo sich da auch die Lichtverhältnisse verändert haben und hatte als Mikrofon nur Stöpsel im Ohr. Und das im Großraumbüro mit 20 Leuten. Ist also, tut mir echt leid, ihr bietet eine Videoplattformlösung an, Premium, wollt uns als Partner gewinnen. Da sind wir wieder bei der kognitiven Dissonanz. Das passt für mich gerade überhaupt nicht. Ne, also sorry, hat bestimmt eine tolle Lösung, ich gucke die mir auch an, aber denk mal darüber nach, wie er im Erstgespräch, und ich war ja nur Partner, aber wäre ich jetzt ein Kunde gewesen, hätte ich gesagt, Leute, das geht gar nicht. Ne, also so könnt ihr nicht Kunden ansprechen.
Ja, ich sag mal, das Thema wird sich auch noch ein bisschen verschärfen. Vor allem in den Bereichen, wo, ich sag mal, der Außendienst tatsächlich keine weiteren Funktionen wahrnimmt. Da wird das Thema Notwendigkeit für eine Reise und einen Kundentermin vor Ort, da wird man noch mal ein bisschen drüber nachdenken müssen. Weil dieses typische, ich fahre jetzt einfach wohin, um wohin zu fahren, das stirbt. Vertrauensaufbau ist nach wie vor wichtig. Die Frage ist nur, wie macht man das effizient? da tue ich mir jetzt ein bisschen leicht bei uns, weil wir eben in einem sehr, sehr technischen und erklärungsbedürftigen Produktbereich unterwegs sind. Und da muss man sehr, sehr häufig vor Ort gehen, schauen, wie ist die Einbausituation, wie läuft der Prozess, welche anderen versteckten Probleme haben sie noch mit drin, weil wir schlicht und ergreifend Lösungsanbieter sind. Schwierig stelle ich es mir vor, wenn man sowas nicht hat, wenn man eher fast im Commodity-Vertrieb ist. Das wird dann nochmal eine andere Hausnummer an Umstellung, die da auf die Kollegen dann mit zurollt. Bin ich fest von überzeugt. Das macht keinen Sinn, dass man diese Ausgaben noch mit hat. Da kann man ganz andere Pipelines aufbauen.
Es ist halt der Klassiker, haben wir immer schon so gemacht. Veränderung ist ja nichts, was jeder freiwillig jederzeit anfängt.
Ja, aber wenn wir uns doch mal anschauen, wie ist denn der Maschinenbau in Deutschland eigentlich groß geworden? Wirklich Akquise, richtig Vertrieb. Hat man das tatsächlich gemacht? Also das hört sich jetzt ein bisschen ketzerisch an, aber wir hatten, ich sag mal direkt nach dem Krieg, 60er, 70er, wo der Großteil der Unternehmen in dieser Branche gegründet worden sind, einfach einen massiven Nachfrageüberhang. Mhm. Es gab kaum Wettbewerb. Die Produkte wurden nachgefragt. Übertrieben gesagt, ist man einmal in der Woche zu seinem Faxgerät gelaufen, hat sich seine Anfragen, seine Aufträge reingeholt, dann ist dann jemand mal mit hin, war im Endeffekt ein sprechender Produktkatalog, ist da die technischen Details durchgegangen, dann hat man eventuell verhandelt und eine Unterschrift drunter gemacht und dann war das Thema durch. Das läuft heutzutage einfach nicht mehr. Ja, wir haben allein im Mehrkopfwagensektor gibt es auch x Wettbewerber, die alle keine schlechten Produkte machen. Da ist dann eher die Überlegung, wie hebe ich mich von meinem Wettbewerber ab? Wie schaffe ich den tatsächlichen Mehrwert für meinen Kunden und welche Kundengruppen spreche ich gezielt an? Jetzt mal, da wird es eher in die Richtung mitgehen, aber das ist jetzt auch nur meine subjektive Wahrnehmung und das, was ich so aus diesen Erfahrungsaustauschen bis jetzt so mitgenommen habe.
Mhm. Deckt sich aber mit vielem, was ich auch gehört habe. Also ich fand es auch ultra spannend. Ich komme ja aus einer Branche, die seit Ende der 90er Jahren kontinuierlich schlechter läuft. Ich sag immer, sie stirbt und so ganz tot zu kriegen ist aber nicht. Also die Musikindustrie. Also kontinuierlicher Preisverfall bei Honoraren und. Und dadurch ist man gezwungen gewesen, wenn man da überleben wollte, A, sich regelmäßig zu verändern und B, halt vertrieblich, auch wenn es mir wirklich jahrelang gar nicht bewusst war, aber vertrieblich immer auf Zack zu sein, immer am Puls, was ist denn jetzt an Neuigkeiten da, wie spreche ich Leute an. Und ich war ehrlich gesagt, ich konnte es nicht glauben, weil ich zum ersten Mal, schon ein paar Jahre her, vier Jahre eher, einen ersten Kontakt hatte zu jemandem aus dem Maschinenbau und der so erzählte, wie da so der Vertrieb läuft. Da wollte wie bitte? Also Vertrieb heißt, es gibt einen Innendienst, der wird angerufen oder früher ein Fax. Und dann gibt es einen Haufen Anfragen, man kommt eh nicht hinterher, je nachdem, welchen Bereich man ist. Und dann schickt man dann irgendwann den Außendienst raus, vereinfacht gesagt, der den Kunden dann persönlich nochmal abholt und. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Das ist ja wie Schlaraffenland. Du sitzt da und die Würste kommen geflogen. Habe ich noch nie vorher erlebt, sowohl in der Musik als auch in der Medienbranche nicht. Du musstest halt immer strampeln und kämpfen. Und ich glaube, das ist extrem anstrengend, ernüchternd und frustrierend für diese Unternehmen, dass sie jetzt langsam, und das ist, glaube ich, nicht nur der Maschinenbau, in die Situation kommen, die für mich halt jahrelang Standard war, dass sie proaktiv was machen müssen und dem Kunden schon im Vorfeld mehr Mehrwert als einfach nur eine gute Qualität ihres Produktes liefern müssen. Erstmal überzeugen müssen, bevor der Kunde sich über Details des Produkts informiert. Was auch noch wahnsinnig spannend ist, hatte ich ja, glaube ich, bei dem Treffen auch drüber gesprochen, ist das Informationsverhalten, dass jüngere Generationen sich zum überwiegenden Teil halt nicht schriftlich, sondern über Video informieren. Und da habe ich auch noch spannende Zahlen vom Günther Heini, den kennst du vielleicht auch von LinkedIn.
Ja, der Mann mit dem Hut. Der
Mann mit dem Hut.
Genau. Ja.
Genau. Ich weiß nicht genau, wo er die Zahlen her hat, aber die sind jetzt nicht einfach nur ausgedacht. Es war, ich krieg's nicht ganz im Kopf, 70% oder 80% der Kunden heutzutage haben sich zum größten Teil schon informiert über ein Produkt, bevor sie ein Unternehmen kontaktieren. Es gibt sicherlich Ausnahmen, das sind nicht 100%, aber ganz viele haben schon über entweder proaktive Suche oder über Touchpoints, nachdem sie einmal gesucht haben, die dann durch Retargeting, was auch immer, online entstanden, sich schon so weit informiert, dass sie gar nicht die technischen Details oder unser Produkt kann das brauchen, sondern sie kontaktieren den Hersteller, um zu schauen, kann ich mit dem, ist da Vertrauen da? Ich habe noch ein paar detaillierte, konkrete Fragen. Deshalb ist dieser Vertrauensaufbau im Erstkontakt oder auch danach ist halt einfach immer wichtiger geworden. Das fand ich auch total spannend. Aber wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, jetzt mal ganz weg von der Arbeit. Da muss man doch nur mal auf sein eigenes Verhalten schauen. Wenn man was kauft, auf Amazon, bei Bauer, bei Otto oder wo auch immer, da hat man auf Chip schon die besten Listen durchforst. Ja, da war man in irgendwelchen Foren unterwegs. Wenn ich mich über irgendeinen anderen Partner schlau mache, das Erste, was ich mir reinziehe, sind irgendwelche YouTube-Videos von der Anwendung. Ah, okay. Und unabhängig davon gibt es ja auch jede Menge Studien, die zeigen, je höher der Wettbewerb in dem Markt ist, desto weniger ist eigentlich dieses technische Know-how vom Vertriebler ausschlaggebend, sondern Vertrauensaufbau, Rhetorik und Lösungsorientiertheit. Und allein wenn man jetzt mal überlegt, wie man selber auf Amazon sich jetzt nur eine neue Elektrozahnbürste kauft, das ist nicht so, dass man da mal, keine Ahnung, ins Kaufhaus geht, dann sucht man sich die erste aus, die irgendwie die Lieblingsfarbe hat. Nee, da hat man dann, wie gesagt, auf diesen ganzen Portalen sich schon mal gelesen, unbewusst oder bewusst. Also die Menge an Informationen, die man von dem Kauf verarbeitet, ist deutlich, deutlich größer geworden. Ne?
Definitiv.
Geht im Maschinenbau dann aber auch teils ins andere Extrem. Also da geht die Schere ein bisschen weiter auseinander. Vor allem, wenn man in Gesamtlinien mit eingebunden ist, da kann es auch sein, dass die Kunden relativ wenig Ahnung von der Materie mit haben. Die denken dann in der Regel an das Produkt, was in der Verpackung ist, wie es dann eben im Supermarktregal ist. Also da haben sie dann eben nehmen sie dann die Endkundensicht mit an. Und das dazwischen, da gibt es dann ein Gesamtunternehmer, der das dann mit übernimmt. Also es kommt ein bisschen drauf an. Je nachdem, wie stark sie selber in diese Entscheidung mit eingebunden sind, sich für ein Produkt zu entscheiden oder diese Verantwortung abgeben, aber dann haben sie dann auch deutlich mehr Touchpoints, ist, glaube ich, so dieses neudeutsche Wort dafür, als davor. Ist einfach so.
Absolut. Also kann ich 1:1 bestätigen. Also bei unseren Kunden ist es so, nahezu keiner, ich würde mal sagen 98%, interessiert sich ernster für die Technik. Ich hatte jetzt vor kurzem mit einem IT-Dienstleister zu tun. Da haben dann zwei Mitarbeiter mit mir den Erstcall gehabt. Einen Geschäftsführer hatte ich vorher zu tun. Und einer war halt aus der IT wirklich, also Techniker. Der hat dann schon Fragen gestellt zu Kameras und sonst was. Kann ich ihm alles beantworten, interessiert aber im Gesamtkonzept eigentlich niemanden, weil die sind ja lösungsorientiert für sich selber drauf. Die wollen ja wissen, okay, was bringt mir jetzt? Warum sollte ich Videokommunikation machen? Warum soll ich ein Studio machen? Was bringt mir das am Ende als Gefühl beim Kunden und an Geld? Und das kannst du einfach super über Video transportieren und musst nicht über Zahlen, Daten, Fakten sprechen, sondern einfach einen besseren Vertrauensaufbau, einen schnellen Vertrauensaufbau in der Kommunikation halt erzielen.
Ja, wichtig ist, dass die Videos halt ein bisschen zielgerichtet verwendet werden. Also was wollen sie sich denn anschauen? Das ist ja auch schon so schön gesagt. Die wollen eine Lösung zu ihren Problemen haben. Der kauft kein Equipment von dir, der kauft eine Lösung dafür, dass er seine Kunden besser überzeugen kann, weil er vielleicht eine schlechte Conversion Rate hat. Das ist sein Problem, das löst du ihm. Ob das Ding jetzt, ob die Kamera von Unternehmen A, B oder C ist, das ist ihm vollkommen wurscht. Ist deckungsgleich mit der Erfahrung, die wir haben. Ihm ist vollkommen egal, wer die Mehrkopfwaage baut. Er will die bestmögliche Lösung, die bestmögliche Marge, den einfachsten Prozess, die höchste Outputmenge, yada, 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 für seine Produkte. Und keinen Stress. Er will von unserem Produkt eigentlich nichts hören, außer dass es funktioniert und seine Probleme löst. Punkt. Und wenn man das dann schafft, ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, ist einfache Reinigung. Das sind wir einfach führend im Hygienedesign. Ja, was heißt das? Ja, dass du schneller die Maschine reinigen kannst. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Wir haben da ein schönes Video, wie die Waage von oben bis unten einmal durch alle Reinigungsprozesse durchläuft. Ah, okay, so funktioniert das. Ja, okay, klar, das macht Sinn. Ja, okay, dann sieht er dann auch seinen Mehrwert. Ja, alle Bauteile bei uns sind werkzeuglos entnehmbar. Ja, was heißt das? Ja, dass du dir Produktionszeit sparst. Ja, wie viel? Hier, guckst du mal an, wie schnell das geht. Zack, 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 zack. Salat ist ein unglaublich schwieriges Produkt zu verwiegen. Wir haben da eine extra Lösung dafür, dass da kein Mitarbeiter oben stehen muss. Keine Ahnung, wie schaut das aus? Hier, kurzes Video. So schaut das ohne die Lösung aus, so schaut es mit der Lösung aus. Hier ist 20% mehr Videobeweis. Ja. Alles, was ich davor gemacht habe, ist erstmal nur theoretisch. Ein Video ist im ersten Schritt erstmal ein Beweis.
Da können sie dich drauf festnageln auch im Zweifelsfall und sagen, sie haben uns so ein Video gezeigt, wo das so und so war. Deshalb bist du ja auch daran interessiert, dass du jetzt im Video nichts fakest, weil es ja ist ja ein Verkaufsargument. Da sind wir wieder bei Vertrauen. Nichts baut schneller Vertrauen auf.
Ja, das, also im Endeffekt ist auch so ein Gefühl von mir, der, wie soll man das jetzt politisch korrekt ausdrücken, der Vertrieb an sich, das reine Verkaufes willen, das wird sterben. Man geht eher hin in Richtung Kundenberatung und Problemlöser. Ja, also welche Probleme hat der Kunde, von denen er weiß oder auch nicht weiß und wie kann ich die beste Lösung für ihn ansetzen? Zumindest in Europa, zumindest als Nischenanbieter, zumindest als Premiumanbieter, da geht es um Probleme zu lösen. Luxus ist jetzt wieder was anderes. Ja, da verkaufst du ein Feeling, da verkaufst du also eine Handtasche für 10.000 Euro, die löst keine Probleme. Ja. Feeling.
Aber das, was du beschrieben hast, ich muss die ganze Zeit dran denken, ich habe ja auch einige Verkaufsseminare mitgemacht. Was sind Verkaufsargumente? Und da ist ja Geld die eine Sache, Zeitersparnis die andere, ist aber auch letztendlich Geld. Und das Dritte, was mir sofort einfällt, ist Sicherheit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Premium-Hersteller wie bei euch die Argumente geliefert bekomme, dass ich Zeit spare, dass ich Geld spare, aber, wie du schon sagtest, ich kriege von eurem Produkt oder von irgendeinem anderen Anbieter gar nichts mit, weil es läuft. Ich muss es nicht dauernd warten. Ich habe nicht dauernd Updates. Ich wurde auch jetzt die Tage von einem großen Konzern, hatte ich einen Termin mit einem Controller, der so ein Business Case jetzt errechnen soll für eine Zusammenarbeit. Die wollen bis zu 10 Studios mit uns zusammen einrichten. Und eine Frage, die kam, war, was kriegen wir davon mit? Wie viele Leute müssen wir einstellen, die dann so ein Studio bei uns in der Niederlassung bedienen? Sag ich, gar keinen. Ich musste ihm das eine Viertelstunde erklären. Also der hat es verstanden und war einfach nur so baff, weil er sagte, habe ich noch nie gehört, die Leute bedienen selber. Ist ja ein riesen Benefit für uns, weil wir wollen jetzt nicht extra Techniker einstellen. Zweiter Punkt war Sicherheit. Er sagte, ja, so mit Technik und so, wir kennen das ja von der IT, da muss man ja dauernd Updates machen und so nach 2-3 Jahren muss man ja alles austauschen. Wie oft muss man das bei euch? Sag ich, na gut, der Rechner, der im Studio steht, da ist die IT schon zuständig, dass da Windows-Updates draufkommen. Der Rest, wir haben Studios, die sind vor 4-5 Jahren eingerichtet worden, die laufen heute noch. Wie jetzt? Ja, solange was nicht physisch kaputt geht, was soll man da updaten? Das ist ja bei uns, ist halt nicht softwarebasiert, ist halt nicht OBS, Videopult, da gibt's ab und an Updates, die machen wir dann auch, aber es läuft halt auch ohne. Und das ist in der Szene normal. Also Audio-Videoproduktion, das Equipment ist, auch wenn es eine wahnsinnig schnelle Entwicklung gibt, aber das, was auf dem Markt ist, wenn das eingesetzt ist, das Wichtigste ist, never change a running system. Ne? Und Das sind so Argumente Sicherheit, bis mir das auch mal klar wurde, wie wichtig den Unternehmen ab einer gewissen Größe nicht Geldeinsparung, sondern Sicherheit ist. Ne?
Ja,
spannend.
Ich sag mal, Philipp. Ich sag mal, das Thema, was mich mal interessiert, ist, wie da so deine Wahrnehmung von anderen Maschinenbauunternehmen ist. Weil man ist ja da auch ein bisschen in seiner eigenen Blase gefangen und überlegt, wie man da so machen kann. Aber wie ist denn so deine Wahrnehmung vom Maschinenbau?
Also einer der Gründe, warum ich vor fast schon 2 Jahren mal proaktiv auf gerade so Vertriebsexperten aus dem Maschinenbau zugegangen bin, war, dass ich es ultra spannend finde, was für Lösungen es gibt im Maschinenbau in Deutschland. Wie du schon sagtest, sehr viele Nischenanbieter, hochspezialisiert, hochpreisig. Und damals wusste ich noch gar nicht um die Probleme, die wir jetzt haben. Also Auftragsrückgang war ja, ich glaube, 23 im April war so der erste, ging es zum ersten Mal so durchs Internet und durch LinkedIn. Maschinenbau hat irgendwie 25% Rückgang. Kannte ich noch gar nicht, sondern ich dachte mir einfach, die haben was zu zeigen. Die können was zeigen. Ich kann in einem Videocall mit, wir haben es ja auch in unseren Studios mit ferngesteuerten Kameras, mit PTZ-Kameras, kann ich live etwas vorführen? Das ist doch prädestiniert dafür. Ergebnis war, ich habe sehr viel Energie reingesteckt, Webinare, über Kontakte, die in der Branche sind, versucht auf Firmen zuzugehen. Alles ins Leere gelaufen, null Interesse. Auch nachdem 23 dann halt der erste Schock kam, Die haben natürlich andere Themen erstmal gehabt. Mittlerweile habe ich einige Kontakte, die interessiert sind. Sie tun sich wahnsinnig schwer in der Argumentation, weil sie es halt noch nicht umgesetzt und erlebt haben. Das ist halt euer riesengroßer Vorteil. Ihr habt ja schon Erfahrungswerte und wisst, was ihr davon habt und was es euch bringt. Da haben wir ja auch schon mal uns bei dem Treffen drüber gesprochen. Die meisten haben keine Ahnung, was sie machen können, muss man einfach so sagen. Null war auch hier dieses Treffen ein super Beispiel. Wie gesagt, ich habe mit insgesamt 5, 6 Unternehmen jetzt seit einem Jahr zu tun. Keiner konnte sich bisher durchringen, wirklich was zu tun. Und jetzt ist das noch verschärft worden dadurch, dass die ihre gesamten, sie fassen es immer unter, das ist ja Marketing. Nein, das ist nicht Marketing, das ist ganz viel Vertrieb. Es ist Vertrieb, Marketing, kannst im Personalwesen nutzen und, und. Aber dass die Marketingbudgets gestrichen wurden oder reduziert wurden oder eine größere Investition gestrichen wurden und deshalb erstmal nichts läuft und die sich wahnsinnig schwer damit tun, sagen wir auch Vertriebler von solchen mittelständischen Unternehmen, die Transformation in den proaktiven Vertrieb und dann auch noch Video anzugehen. Also der Mut, in etwas zu investieren und umzudenken, was sie absolut nicht nachvollziehen können und auf Erfahrungswerten basierend einschätzen können.
Ja,
das lief halt lange zu gut, ne? Das ist immer schlecht, im Anführungsstrichen.
Ja, und dann ist man in der Problematik, man kann die Bohrmaschine erst dann rechtfertigen, wenn man schon 5 Löcher in die Wand gebohrt hat. Ja, das ist. Also es muss ja erstmal was da sein, dass damit Sinn macht, da weiterzumachen. Und dieses Argument Marketingbudgets kürzen, klar, wenn die Auftragslage nicht so gut ist, überlegt man, ob man jetzt wirklich alle der 10, 20 Messen pro Jahr mitmacht. Aber genau deswegen.
Aber die machen sie ja mit. Das ist es ja. Die meisten machen ja trotzdem die Messen mit.
Ja, aber in welchem Umfang? Aber genau aus dem Grund würde es doch Sinn machen, einfach mal nachzurechnen, welche Kosten pro Lead, welchen Impact hat es auf meine Conversion Rate? Das ist ja toll, toll, dass ich 200 Leads jeden Monat habe. Wenn ich davon aber nur 2 in den Auftrag umwandeln kann, habe ich außer meine Belegschaft zu beschäftigen nichts gekonnt. Nichts. Mhm. Und wenn mir das nur hilft, meine Conversion Rate nur um 2, 3, 4% zu verbessern, habe ich doch schon gewonnen. Das will ich doch machen. Das will ich doch machen. Ich will doch eine effiziente Organisation. Und es ist für mich auch, wenn man sich mal so ein bisschen mit austauscht, das tut mir immer im Herzen weh, wenn Leute sagen, die haben eine Conversion Rate von 10%. Das heißt, bei einer 40-Stunden-Woche arbeite ich 36 Stunden in der Woche dafür, dass ich Angebote schreibe, die ich direkt in den Mülleimer werfen kann. Also 36% meiner Arbeitsleistung ist eigentlich wertfrei. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Und wenn man dann mal so ins Gespräch mit Inhabern oder sonst was geht und man sagt, okay, euch ist schon bewusst, dass ihr bei diesen Zahlen 36 Stunden jedes Mitarbeiters pro Woche dafür bezahlt, dass er euch kein Geld bringt. Das ist hart. Also diese, wenn man mal sieht, was da für ein Aufwand dahinter ist, Angebotserstellung, Zeichnungserstellung, technische Klärungen, das tut ökonomisch schon weh.
Und du kannst es halt deutlich verschlanken mit Video. Also auch selbst wenn du es machst, was ja notwendig schon ist, aber alleine, ich habe es ja selber mir erlebt, es war, also ich würde mal sagen, in der Conversion Rate eine mehr als Verdoppelung. Ich kann jetzt groß rumtönen, bei uns liegt die Conversion Rate bei irgendwas über 80%. Hat aber einfach damit zu tun, wenn eine Firma schon zu uns kommt, wir machen ja keine Kaltakquise, dann haben die mich schon bei LinkedIn gesehen, die haben das Problem erkannt, die kommen, weil sie einen konkreten Bedarf haben. Ich würde sogar sagen, bei 90% fast. Deshalb ist auch alles, was ich Marketing oder wir marketingmäßig machen, was ja hauptsächlich LinkedIn ist, ist auch sinnvoll für mich, gemessen am Zeiteinsatz. Aber letzten Endes ist es ein Riesendurchbruch noch gewesen, als ich dann mal aufgehört habe, einfach Angebote rauszuschicken, sondern dazu ein Video gemacht habe. Natürlich hätte ich es auch im Videocall machen können, aber du kennst das ja auch, dann einen Termin wieder für einen Videocall zu kriegen, wo sich dann ein Entscheider mit dir hinsetzt, eine Stunde, und du erklärst ihm das Angebot, Zeichnungen haben wir ja auch, wir machen so grobe Mockups von den Studios, dann so das im Nachgang, die Betreuung zu erklären und, und. Das ist wahnsinnig schwer. Und dann vergeht wieder Zeit und du weißt ja, wie es ist. Dann ist das Feuer nicht mehr so heiß. So, und deshalb, sobald das Angebot, und ich mache eine kleine PowerPoint mit den Punkten, den wichtigsten und Zeichnungen und so, jetzt fertig habe, nehme ich ein Loom-Video auf und schicke das raus. Innerhalb von 12 Stunden gucken sich 80-90% das Video an. Und du siehst auch schön, dass es auch weitergeschickt wird. Das heißt, du kriegst immer mehr Leute mit rein, wovon du gar nicht wusstest, dass sie auch Teil des Buying Centers sind im Endeffekt. Mhm. Und das Spannende ist, ich habe gerade einen neuen Kunden, ein Vertriebsunternehmen, die machen das selber auch schon im kleinen Stil, momentan mit 2 kleinen Studios. Die wollen jetzt auf 5 bis 7 neue Studios erweitern, weil er sagte, es ist sehr hochpreisig, was die machen. Sehr, sehr hochpreisig. Aber er sagt, er konnte allein in einem Jahr schon mal die Abschlussrate um 1,5-fache erhöhen. Ja. Bei gleichzeitiger Halbierung des Sales Cycles. Halbierung, sagte er. Und er kann es. Er ist ein totaler Sales-Profi seit 30 Jahren, Zahlen, Daten, Fakten, Mensch. Er sagt, Florian, ich kann es an Zahlen nachweisen, seitdem wir damit angefangen haben. Und das ist jetzt 1,5 Jahre machen die es erst. Das ist doch krass. Also, und die machen es genauso. Angebot erklären im Video.
Ja, weil dann schaffst du ja auch eine Organisation wirklich skalierbar zu machen. Darum geht es ja. Darum geht es ja. Also du gehst bei sowas einfach deutlich effizienter an deine zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, an deine zur Verfügung stehenden Leads mit hin. Und es gibt meines Erachtens auch den Mitarbeitern selber ein besseres Gefühl, wenn sie ihre Abschlussquote erhöhen. Klar, man merkt, dass seine Arbeit auch Erfolg bringt. Ist doch cool. Ist doch super. Ja.
Definitiv.
Was ich richtig spannend fand, ich war ja am Anfang unglaublicher Skeptiker bei LinkedIn. Ja, okay, alles gut. Investitionsgüterbereich, bisschen komisch. Ja. Wir bekommen jetzt Anfragen darüber. Dann haben wir angefangen, weil wir einfach gesagt haben, okay, mit diesen Videovorführungen, ja, der Kunde muss schon vor Ort sein, einfach muss er das Feeling vom Unternehmen. Alles gut. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Wir haben Maschinen darüber verkauft. Die haben die Maschine für 300.000-400.000 Euro noch nie in echt gesehen und haben die gekauft. Aufwand sehr gering, natürlich. Das hat jetzt gepasst, weil wir dieses Originalprodukt dann auch mit rüberlaufen haben lassen. Aber das ist schon nicht schlecht. Funktioniert nicht immer, klar, ist auch nur ein Werkzeug im Werkzeugkoffer. Aber bevor man überall mit einem Hammer draufhaut, kann man vielleicht auch manchmal überlegen, ob man den Schraubenzieher oder sonst was nimmt. Also für mich ist das jetzt kein Schwarz-Weiß, sondern einfach überlegen, wann, in welcher Phase, bei welchen Kunden passt was am besten. Und bis jetzt ist das Feedback sehr positiv und wir werden da definitiv auch weiter dran arbeiten, weiter verbessern und uns da auch weiter professionalisieren, weil es einfach einen Mehrwert für uns hat und auch für unsere Kunden.
Super spannend, Philipp. Ich danke dir vielmals. Das war jetzt ein sehr schönes Abschlussstatement, weil ich dich noch fragen wollte, was würdest du anderen Unternehmen mitgeben wollen? Aber du hast es ja im Prinzip schon gesagt, ein Werkzeugkoffer und man muss halt gucken, welches Werkzeug passt. Weil häufig gibt es dann den Einwand, ja, aber entweder oder ihr wollt alle den Außendienst abschaffen, ohne klappt's nicht. Das ist Blödsinn. Es geht darum, eine Ergänzung und eine Verschlankung und Optimierung von Prozessen. Und wie gesagt, es geht ja dann nicht nur darum, den Außendienst zu entlasten oder zu optimieren, sondern es gibt so viele andere Einsatzgebiete.
Ja, also wenn es da so ein paar Quick-Fixes gibt, macht euch eine richtig gute YouTube-Präsenz. Also, das ist, das hilft schon mal enorm. Fangt an, mal zu überlegen, welche Probleme die Kunden haben und dafür Lösungsvideos aufzunehmen. Ja. Es kann auch ein Marketing-Video, ein Anwendungsvideo oder sonst irgendwas sein. Ich spreche jetzt von einem Maschinenbauer. Wenn der weiß, dass immer dieses Problem bei den Kunden in dieser Anwendung vorkommt, dann zeigt es doch, wie er es löst. Super geil, viel besser als eine Erklärung. Und was vielleicht auch noch so ein Mindset-Wechsel wäre, oder was meines Erachtens den größten Impact hat, einfach mal dieses Verständnis. Wir verkaufen nicht, was wir produzieren können, mittlerweile, sondern wir produzieren, was wir verkaufen können. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja? Und das geht ein bisschen weiter. Also auch dieses Feedback in dieser Videokommunikation bekomme ich viel, viel besser, viel, viel gezielteres Feedback, dass man das auch versucht, in die Organisation mit einzubringen. Ja? Dieses Thema, wir haben einen Marktstand und da kommt drauf, was wir irgendwie zusammenschustern können, das ist tot. Das wird sterben. Wir sind Nischenanbieter in Europa. Wir müssen die Wünsche und Probleme unserer Kunden auch ernst nehmen. Und das fängt in der sauberen Betreuung an und gipfelt dann eben schließlich in dem Produkt, was wir dann auch anbieten.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Philipp, für deine Zeit und deine vielen Insights, die du uns hier geliefert hast. War wirklich super spannend, vor allen Dingen unheimlich praxisbezogen. Das ist ja sehr, sehr wertvoll. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört und zugeschaut hast. Ich freue mich immer über Feedback, gerne per Mail an podcast@corporate-studio.de. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und bis wir uns wieder hören. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.